Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Jupp, nun halt doch den Schnuss. Da könnt wieder das Studio Merten mit dem Neuesten aus dem Dorf.
Norwen zusammen, es ist wieder Donnerstagabend und damit Zeit für Ihr Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten, zu dem ich Sie recht herzlich begrüße. Heute informieren wir Sie über ein besonders ereignisreiches Wochenende, das in Bornheim-Merten vom 11. bis 13. August, also übernächstes Wochenende, stattfinden wird. Das Dorf feiert 850 Jahre Merten und das sollten Sie auf keinen Fall verpassen. Heute werde ich Sie durch die Sendung begleiten. Mein Name ist Herbert Kessler-Usberisch. Die urkundliche Ersterwähnung Mertens aus dem Jahre 1173 jährt sich nun bereits zum 850. Male, na, wenn das kein Grund zum Feiern ist. So hat die Dorfgemeinschaft Merten ein attraktives Programm für die drei Festtage auf die Beine gestellt, über das wir in der nächsten knappen Stunde wohl Näheres von unseren Gästen erfahren werden. Dazu sind heute im Studio Josef Breuer, der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Merten, sowie die beiden Heimatforscher Dr. Horst Bursch und Achim Bursch im Gespräch mit unserem Studioleiter Otto Ganser.
Ja, ein interessantes Thema haben wir heute Abend und dazu begrüße ich Herrn Dr. Bursch. Herzlich willkommen.
Guten Abend, Herr Ganser.
Und sein Sohn Achim Bursch, herzlich willkommen
auch
ebenso.
Guten Abend, Herr Ganser.
Und Josef Breuer, auch dir ein herzliches Willkommen hier im Studio Merten. Heute Abend geht es also rund um Merten, 850 Jahre Merten. Das wird feierlich begangen und darüber wollen wir vieles hören und vieles Hintergründiges. Und dazu haben wir natürlich noch kompetente Leute hier, die uns auch aus der Historie etwas erzählen können. Aber jetzt erstmal der Reihe nach, Herr Dr. Bursch. Das ist ja ein interessantes Thema für Sie. Sie sind ja Heimatforscher.
Ja, als Herr Breuer mich ansprach, möglicherweise etwas zu Papier zu bringen zu diesem wunderbaren Jubiläum, 850 Jahre Ersterwähnung, darum geht es ja hier, von Merten. Da bin ich direkt darauf angesprungen, das hat auch mit der Persönlichkeit von Herrn Breuer zu tun, der sehr einladend ist und wirkt und sozusagen einem auf der Schiene der Emotionalität auch gleich einen Weg gebahnt hat. Das fand ich also ganz toll und sehr dankenswert. Und das gilt aber auch für die gesamte Dorfgemeinschaft Merten. Ich fühlte mich da gleich aufgehoben und animiert und angespornt, etwas zu Papier zu bringen. Nun habe ich ja nicht bei Null angefangen. Und Herr Ganser hat es ja betont, ich mache hier Heimatkunde im Vorgebirge seit vielen Jahren und habe mich auch immer wieder selbstverständlich mal mit Merten befasst. Ich erinnere mal kurz daran, ich tue das jetzt einfach mit Franz Levenkaul, dieses wunderbare kleine Büchlein über den Mertener Elektroingenieur und Flieger Georg Gierlich, genannt Schorsch. Das haben wir mal gemacht. Und ich habe mich immer wieder auch mit sonstigen Dingen hier aus diesem wunderschönen Dorf Merten befasst. Hauptsächlich aber in letzter Zeit, und das kommt auch jetzt in einer Schrift zum Tragen, mit den Ortsnamen. Wir haben eben in einem Vorgespräch, das sage ich jetzt nochmal ganz kurz, uns darüber gewundert alle, dass Merten so viele Ortsnamen um sich herum hat, die alle zu Merten gehören. Trippelsdorf, da sind wir jetzt gerade hier in diesem Studio Merten. Das ist aber in Trippelsdorf, Strausweg. Mhm. Dann haben wir die Mertener Heide, wir haben die Trippelsdorfer Heide, wir haben das Waldgut Londorf, das liegt oben im Wald, das kennt kaum einer. Und wir haben einen kleinen Ortsteil, der vom Namen her verschwunden ist, Marsdorf. Man kann sagen, so zwischen Trippelsdorf und dem Hauptort Merten gelegen. Und einen ganz alten Ortsteil Kruchem, der ist verbunden mit einem Ritter. Und damit sind wir praktisch in der Zeit, um die es hier geht, nämlich das Jahr 1173.
Die 850 Jahre, ja, darum geht's ja. Dann, worüber wir heute sprechen. Und darüber haben Sie zu Papier gebracht. Und das wollen Sie jetzt zum Festakt
am mein Sohn Achim, der hier neben mir sitzt und sicherlich mehr dazu sagen kann als ich, der hat das, was ich schon mal angetippt habe, diese Ersterwähnung des Ortes Merten in einen größeren Kontext gestellt und vor allen Dingen einmal quellenkritisch untersucht.
Ja, Herr Bosch Junior.
Ja, diese Untersuchung, die ging so vor sich, dass erst einmal sich die Frage stellte, besteht denn noch ein Dokument aus dem Jahr 1173, und das besteht im Original nicht mehr. Es geht um eine Quelle namens Statuten des Kapitels und des A-Dekanats, des Aargau-Dekanats. Und diese Statuten, die also am Bonner Stift St. Cassius und St. Florentius wohl geschrieben worden sind, 1173, die sind in der Originalurkunde nicht mehr erhalten, aber in Abschriften, und zwar in zwei Abschriften, einer älteren und einer jüngeren. Und die beide sind allerdings aus der Neuzeit. Die eine ist aus dem 17. Jahrhundert, die andere aus dem 18. Jahrhundert, und die jüngere ist auf jeden Fall eine Abschrift wiederum von der älteren. Und diese Abschriften dieses Urkundentextes der Aargau-Dekanatsstatuten von 1173, die sind immer wieder geleistet worden von Kopisten am Bonner Cassius-Stift, weil die Stadt Bonn immer wieder in kriegerischen Auseinandersetzungen angegriffen wurde, in Brand gesetzt wurde. Und dadurch auch immer wieder die Gefahr war, dass Dokumente verloren gehen. Und dann hat man immer wieder kopiert und die Kopien auch ausgelagert. So. Und schlussendlich ist allerdings der lateinische Originaltext, muss man sagen, von 1173 sehr weitgehend und auch sehr deckungsgleich oder fast deckungsgleich in beiden Abschriften erhalten. Und es kommt dort Merten vor in der Schreibung Martini Proppe Rodesberg. Und das heißt also Merten nahe bei Rösberg. Und in dieser Schreibung ist damit unmissverständlich Merten im Vorgebirge gemeint. In dieser Zuschreibung nahe bei Rösberg, Proppe Rodesberg. Um es von Merten an der Sieg beispielsweise zu unterscheiden oder auch noch von anderen Merten auch, also es gibt noch einen Merten in Frankreich zum Beispiel, nahe der deutschen Grenze. Also das sind so diese Dinge. Und diese kriegerischen Auseinandersetzungen, also bei der Untersuchung hat mich sehr berührt zu sehen, wie viele kriegerische Auseinandersetzungen es gegeben hat in der Zwischenzeit im Rheinland, wo nicht nur Bonn, aber auch das Umland natürlich auch immer wieder heimgesucht wurde, von ganz schweren Zeiten. Und wir genießen zum Glück eine Friedenszeit hier für uns. Und das ist alles gar nicht selbstverständlich. Und dass man also froh und dankbar sein muss, dass es überhaupt diese ganzen Abschriften gegeben hat, die Kopisten, die sich verdient gemacht haben, die Gelehrten, die zwischendurch dann noch diese Abschriften übrigens auch noch verantwortungsbewusst verwahrt haben. Also da sind noch Geschichten, die ich da auch noch dargestellt habe. Und sodass das also eine kleine Grundlagenarbeit ist, was diese Urquelle angeht, der Aargau-Dekanatsstatuten. Das Schöne ist noch, das Aargau-Dekanat war territorial, südlich ging das los am Pfingstbach, Bad Breisig am Rhein, bis hinauf nach Oberwesseling am Rhein und bis Walberberg, wobei dann Merten noch drin ist in diesem Dekanat, und der Swisterberg, das waren so die nördlichsten Orte in diesem Dekanat, sodass das ein riesiger Raum ist, womit wir verwoben sind, auch mit dem A-Gebiet. Und dieses A-Gebiet hatte auch noch anderweitig für den Weinbau auch noch eine besondere Bedeutung fürs Vorgebirge. Aber da können wir vielleicht nochmal drauf zurückkommen, je nachdem.
Ja, genau, das machen wir dann nach der nächsten Musik. Dann werden wir weiter mehr über Merten und die Historie erfahren. Ja, jetzt möchte ich so den Schritt rüber machen zu Josef Breuer. Josef, du bist ja ein Urmärtener und hast als Vorsitzender der Dorfgemeinschaft ja viel mit deinen Leuten geschafft und hast ja dann auch hier die beiden Herren, die hier neben dir sitzen, Dr. Bursch und Achim Bursch, gefunden als Mitarbeiter sozusagen, um etwas für den Festakt, für die drei Festtage im August zusammenzustellen. Und darüber haben wir ja eben schon so ein bisschen was von gehört. Das ist doch für dich auch oder für euch als Dorfgemeinschaft eine wertvolle Hilfe, was die beiden auf die Beine gestellt haben.
Ja, das in jedem Fall. Wir bauen darauf auf oder waren darauf aus. Wir hatten eine Festschrift von unseren Vorgängern, von unserer 800-Jahr-Feier. Und unser Ziel war es eigentlich, daran anzuknüpfen und etwas nachhaltig oder etwas zu hinterlassen, wenn wir irgendwann nicht mehr da sind, so wie das unsere Vorgänger gemacht haben. Und dann haben wir gedacht, wir müssen ein Buch machen, wir müssen Texte haben und. Und dann bin ich Gott sei Dank, ich lese jeden Tag Zeitung, da bin ich Gott sei Dank auf den Dr. Bursch gestoßen und habe das mit Freude und Interesse gelesen, was da für ein Wissen hintersteht. Ich weiß, dass er schon jahrelang mit dem Franz Levenkor, der eben schon mal erwähnt worden ist, hier in Merten zusammenarbeitet. Und da habe ich gedacht, wenn du den Mann jetzt ansprichst, wie sprichst du den an, wie reagiert er dann? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr überrascht. Ich habe dann ganz einfach die Nummer rausgesucht und habe den Dr. Bursch angesprochen. Und das war direkt, da merkte ich sofort, die Chemie stimmt.
Und vorgedrückt,
wir sind auf einer Ebene. Genau. Und ja, wir haben von Anfang an haben irgendwie sofort einen Weg zueinander gefunden. Und ich hatte ihn erst nur gebeten, wir wollten nur ein paar Seiten haben, ein bisschen Text haben. Und dann, wie gesagt, etwas zu hinterlassen. Dann haben wir uns zu einem Gespräch getroffen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, inzwischen ist das schon so eine Freundschaft, kann man sagen. Man freut sich, wenn man sich sieht. Wir haben nett zusammengesessen, was er uns geliefert hat. Das ist schon wirklich sehr, sehr interessant. Ich als Urmärtner, ja, stimmt schon, Urmärtner, habe große Augen bekommen, was er alles uns über Märten noch erzählen kann. Also ich habe gedacht, ich wüsste etwas. Nein, ich wusste überhaupt nichts. Jetzt erst durch Dr. Bursch und seine Hilfe vom Achim Bursch habe ich sehr viel dazugelernt. Und das ist umso schöner, dass wir das an unsere Nachkommen weitergeben können. Ja. Und ich denke, das soll unser Ziel sein, auch ein Ziel der 850-Jahr-Feier, dass man sagt, so, wir feiern nicht nur, nein, wir hinterlassen auch etwas. Und ich denke mal, was da entstanden ist, das wird schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und ja, dafür möchte ich mich an der Stelle ganz, 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 ganz herzlich für die auch sehr, sehr schnelle Hilfe bedanken.
Gerne geschehen.
Ja, mir ist aufgefallen im Vorgespräch, habt ihr ja im Vorgebirgsdialekt hier miteinander gesprochen. Und daran merkt man natürlich, dass ihr den richtigen Draht zusammen habt. Ja, Herr Dr. Bursch, das ist ja eine tolle Aufgabe, die Sie da beide übernommen haben. Was können Sie dazu sagen, zu dem, was Sie zu Papier gebracht haben?
Also, eine vollständige Geschichte Märtens konnten wir natürlich nicht liefern, wollten wir auch nicht. Aber wir haben so ein bisschen gegraben, sage ich mal, im wahren Sinne des Wortes. Ich habe für meinen Teil ein bisschen so die Vorzeit gestreift, habe die Römerzeit einigermaßen ordentlich dargestellt, wie ich finde. Denn Märten hat wirklich eine interessante römische Vergangenheit. Hier wurde ein Weihestein an die Nymphen gefunden aus dem 3. Jahrhundert. Eine Kopie ist an der jetzt auch in diesem Jahr 75 Jahre alten Friedhofskapelle angebracht mit einer hilfreichen Übersetzung. Das ist sehr gut. Quer durch Märten verlief der Römerkanal. Man hat viele römische Spuren gefunden. In Märten, aber auch hier in Trippelsdorf, vor vielen Jahren war ich dabei bei Ausgrabungen, die habe ich mit dokumentiert, wurde ein römisches Landgut ausgegraben von den Archäologen. Dann ging es weiter mit den Franken, das Römische Reich ging zugrunde, die Gründe dafür sind vielfältig, die Franken rückten nach. Es war alles kein Zuckerschlecken und es spricht vieles dafür, dass die Franken das Patrozinium des heiligen Martin hier eingeführt haben. Deshalb heißt der Ort ja Märten. Märten ist ja nichts anderes als Martinus. Und der Achim hat es eben gesagt, es gibt noch zwei andere Orte Märten. Einer ist rechtsrheinisch hier im Rhein-Sieg-Kreis und bei Hennef und dann ein gleichnamiges Dorf hart an der Grenze zu Deutschland. Da ist ein kleines Grenzflüsschen, die Bist. Und auf der einen Seite liegt Bisten, das ist deutsch, und auf der anderen Seite liegt Märten, das ist französisch. Das ist auch ganz interessant, das kommt auch im Bildanhang zu unserer gemeinsamen Schrift vor. Und ich habe also mal versucht, diese Martinus dann etwas nachzugehen Und dabei ist vielleicht ganz interessant, in Trippelsdorf gibt es ja auch ein kleines Gotteshaus, die Vinzenzkapelle. Gemeint ist hier eine der vielen Vinzenzi, das ist also der Vinzenz von Saragossa. Und man hat, der Achim hat mir da ein Buch zugeschustert von einem Herrn, von einem Hans Reinfelder, der ist Romanist gewesen und der hat eine interessante Studie gemacht. Da kommt dann Folgendes vor, der sieht eine Beziehung zwischen der Hauptreliquie des Vinzenz von Saragossa, das ist die Tunika, also ein Kleidungsstück, und dem Martin von Tours, das ist die Kappa. Ja, dieser Mantel, den er mit dem Bettler geteilt hat, das kennt man so als Kind schon sozusagen aus der alten Überlieferung. Und dem bin ich auch mal so ein klein bisschen nachgegangen. Das ist so ein, ich sag mal, so eine Art Nebenaspekt in dieser Schrift.
Achim Borsch, was können Sie noch dazu in Kürze dazu erzählen, in den nächsten 2 Minuten vielleicht, damit die Leute so eine Ahnung haben, was da drin steht, vielleicht noch mehr inhaltlich?
Ja, also für meinen Teil, muss ich sagen, habe ich einen Beitrag geliefert, der mit dem ersten Wort Quellenstudien anfängt. Quellenstudien zur Mittelaltergeschichte von Merten, Trippelsdorf, Marsdorf und Lohndorf im Vorgebirge. Und mit Mittelaltergeschichte meine ich dann einen Zeitumfang vom 12. Jahrhundert bis zum 15. Jahrhundert. Ich habe dann angefangen mit diesem Ersterwähnungsdatum 1173, worauf sich ja dieses Jubiläumsjahr stützt, und habe dann geendet mit einer Glockeninschrift aus Merten aus dem Jahr 1430, um mal die Spannbreite für Merten selbst, Altmerten, abzustecken. Bei der Glockeninschrift von 1430, da handelt es sich um einen kleinen Text, Sentin Mertin hießen ich, Heinrich goss mich, da war ein Gießer Heinrich, und diese Glockeninschrift ist in einer neuen Glocke eingegossen worden für Merten im Jahr 1868. Und diese Glocke ist vor fast 75 Jahren nach Hemmerich verkauft worden, nach dem Zweiten Weltkrieg, und läutet jetzt im Hemmericher Kirchturm St. Egidius. Und da ich da als Bayermann aktiv bin, hatte ich da auch einen Zugang zu und konnte dann auch zum Beispiel ein sehr schönes Bild von dieser Inschrift machen, die dann das Schlusskapitel sozusagen darstellt für diese Mittelalterstudie. Zwischendurch habe ich noch abgehandelt Trippelsdorf im 12. Jahrhundert, weil Trippelsdorf eine signifikante Weinbaukulturgeschichte vorzuweisen hat. Und zwar war die Hauptquelle die Annalen von Klosterrath, das heute Roldück heißt und in den Niederlanden liegt, und im Vorgebirge, besonders aber in Trippelsdorf, Sechtem und im Raum Bornheim stark begütert war. Dann habe ich noch ein eigenes Kapitel gemacht über das 13. Jahrhundert, Merten im 13. Jahrhundert, Marsdorf und Trippelsdorf auch. Da ging es dann besonders um eine Geschichte der Grafenfamilie von Sayn, die also ganz viel Weingartenbesitz hatte, der so viel hergab, dass man also pro Jahr etwas über 9000 Liter Wein ernten konnte. Und die Grafenfamilie von Sayn hatte nachweislich ein Eigengut auf Trippelsdorfer Gebiet und dieses an die nachmaligen Grafen von Blankenheim vererbt. Also das ist dann noch so eine Geschichte, die auch da dargelegt ist.
Heute Abend geht es hier bei mir im Studio Merten rund um 850 Jahre Merten, ein Ortsteil hier von Bornheim. Und wir haben in der ersten halben Stunde schon einiges darüber erfahren, und über die Festtage wollen wir nachher auch noch einiges erzählen. Aber ich wollte noch ein bisschen darüber mit Ihnen sprechen, was gerade im Gespräch, als die Musik lief, anklang. Ja, da war Marsdorf davon die Rede und noch was, Herr Borsch Junior.
Ja, also zu Marsdorf ist zu sagen, das ist der im Verhältnis heute vielleicht unbekannteste Ortsteil oder Teilortschaft von Merten. Und in meiner Mittelalterstudie, die ich beigetragen habe, bin ich zu dem erstaunlichen Ergebnis gekommen durch urkundliche Überlieferungen, dass Marsdorf eigentlich ein schlauchartig langes Gebilde war zwischen Altmerten im Süden und Trippelsdorf im Norden. Dass also Marsdorf genau zwischen Altmärten und Trippelsdorf lag, territorial. Und dies anhand zweier Hofesbelege, wo die Rede ist von einem oberen und einem unteren Hof. Ich sage das jetzt mal hochdeutsch. Und der, in den Urkunden stand bei dem oberen Hof immer die Rede von einem äußersten Hof. Und bei dem unteren Hof war die Rede von einem nedersten Hof. Und der nederste Hof, der war in etwa gegenüber von der heutigen neugotischen Pfarrkirche St. Martin. Und der obere Hof, der ist benachbart zum ehemaligen heutigen Klostergebäude, ein wenig weiter bergauf. Und da steht noch ein Fachwerkhaus als Wohnhaus und damit als letztes Relikt von diesem oberen Hof, was wunderschön ist, dass es noch steht, dankenswert. Das ist also zu Marsdorf zu sagen. Und Marsdorf verlief also vom Märtener Wald über einen Hangrücken runter, parallel zur Klosterstraße, die ja schon für sich sehr steil ist, je nachdem, entweder rauf oder runter, je nachdem, wie man gerade kommt, in welche Richtung man geht oder fährt. Und da ist ja, es erinnert aber noch, parallel zur Klosterstraße, die Marsdorfer Gasse, immerhin. Das ist sehr schön, dass da noch ein Straßenname historisch dran erinnert. Wäre schön, vielleicht mal ein Erläuterungstäfelchen auf lange Sicht noch zu machen. Was hat es da auf sich damit? Diese Gasse als solche ist auch in Urkunden greifbar gewesen. Das ist also auch ganz toll.
Das war sehr früh.
Das konnte ich also mit einarbeiten. Also viel Freude bei der Lektüre auch darüber. Der Weg ist abgesehen davon auch noch ein wunderschöner Wanderweg. Ich sage das mal so. Ich bin mal mit einem Laufclub, dem ich angehöre, dort raufgewandert bei einem Wandertag. Das war sehr schön. Das ist der Laufclub von Weilerswist. Und die wollten mal ein wenig die andere Seite des Vorgebirges sehen. Und das war ein wunderschöner Wandertag. Und die Marsdorfer Gasse hat dazu sehr schön beigetragen. Zu Marsdorf ist dann noch zu sagen, was ich im original urkundlichen Beleg vorfinden konnte. Zu Marsdorf war ein Herr namens Klarbold von Marsdorf. Und der war sehr wahrscheinlich Ritter, weil der in einer Urkunde vorkommt, wo von Rittern die Rede ist. Das war im 1260er Jahren. Und in den 1260er Jahren kam noch eine andere Urkunde vor, wo auch noch von Rittern die Rede war, allerdings dann nicht von Marsdorf, sondern vom nördlicher gelegenen Trippelsdorf. Und von Trippelsdorf ist auf jeden Fall ein Ritter namens Lothar de Trevenstorp überliefert. Den hat es auf jeden Fall gegeben. Der kommt im Zusammenhang einer Urkunde des Deutschen Ordens vor. Also wahrscheinlich war es sogar selbst ein Deutsch-Ordensritter, weil es ging um eine Sache des Deutschen Ordens, der eine Niederlassung in St. Katharina in Köln hatte. Und von dort aus, das war eine sogenannte Kommende, hatte der Deutsche Orden hier im Vorgebirge Besitz und dann im Trippelsdorfer Raum auch. Das war dies. Und dann kamen noch zwei Herren vor, die kamen in einer Urkunde vor, wo Trippelsdorf abgekürzt geschrieben wurde, nämlich Tuensdorp statt Treuensdorp oder Trevensdorp, stand da Tuensdorf. Und da stellt sich für mich die Frage, haben die das absichtlich kurz geschrieben, um Tuensdorf mit diesem Tuensdorf, mit dieser Form Tuensdorf dialektal anzuzeigen, ob es sich dabei um ein Dorf mit einem Turm, einem Burgturm handelt. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass in Trippelsdorf mindestens mal eine Turmburg war. Dann würde das auch plausibel machen, warum es richtige Ritternamenüberlieferungen gibt für Trippelsdorf. Und dann kommt noch etwas später, das ist aber erst im Spätmittelalter ab 1375, also im Jahr 1375 im Januar hat dann der Deutsche Orden noch ein riesiges Hofesgut in Trippelsdorf käuflich erworben. Da gibt es noch die Kaufurkunde von. Die ist in den 88 Seiten, die ich zu Papier gebracht habe, also in den ersten 26 Zeilen auch zu lesen. Die habe ich mal transkribiert, nicht vollständig, aber die ersten 26 Zeilen, das war sehr viel Zeug. Weil da so ganz viele, viele Flurnamen, Straßennamen, Hofesnamen aus dem gesamten Märtener Gebiet vorkommen. Also das ist ein richtiger Namensschatz, ja, womit dann eigentlich mal so ein Eindruck über das Ritterwesen, Burgenwesen und auch über die ganzen Flurgeschichte bezeugt ist.
Ja. Josef Breuer, du hast vor ein paar Minuten schon gewinkt. Du wolltest was sagen zu Marsdorf.
Oder? Ja, zu Marsdorf. Ich meine, das ist ja im Prinzip schon meine zweite Heimat geworden da oben. Ich bin ja von Märkten nach zur Heise übergesiedelt vor vielen Jahren. Und ich muss sagen, das ist schon richtig. Ich glaube, ich kann mir auch noch vorstellen, wo diese obere Burg war oder der obere Hof war. Und ich finde, dass so Namen erhalten bleiben. Und ich denke mal, das ist auch für viele junge Leute schön zu wissen, die gerade auf der Marsdorfer Gasse, kenne ich einige, die mit Sicherheit sehr heiß darauf sind, zu erfahren, wo sie dann da wirklich wohnen. Und ich muss sagen, das ist doch ein Anreiz, sich diese Lektüre zu sichern. Ich denke, wenn das dann fertiggestellt ist, das ist mit Sicherheit für jeden, der an Märkten Interesse hat, eine Lektüre, die wirklich sehr interessant ist.
Ja, Herr Dr. Borsch, das ist ja hier in Märkten doch auch besonders interessant für Sie als Heimatforscher, weil es hier ganz, ganz viel gibt, was herauszufinden war.
Ja, auch nochmal, um kurz auf dieses Marsdorf zu sprechen zu kommen. Wir haben uns, der Achim und ich, den Kopf heiß darüber diskutiert, was könnte das bedeuten. Man kann es auf Anhieb nicht eindeutig festlegen. Mit dem Kriegsgott Mars hat es wahrscheinlich nichts zu tun. Es gibt ja noch ein Marsdorf bei Köln, da will jetzt der erste FC Köln ja groß bauen. Ne? Und das ist ganz interessant, aber das wichtigere Marsdorf ist hier das Märtener Marsdorf. Das müssen wir mal ganz offen und ehrlich sagen, ist auch das Schönere im Übrigen. Und mit tollem Blick auf die Kirche runter. Und jetzt mache ich einfach mal ein bisschen Kirchturmdenken. Blick auf die Kirche sagt für mich, Marsdorf, Martesdorf, Martinsdorf. Das ist jetzt eine etwas kurze Etymologie, sage ich jetzt mal. Die muss nicht stimmen, sie könnte stimmen. Man muss da immer bei diesen Herkunftsangaben ja sehr vorsichtig sein. Das ist genau wie mit Trippelsdorf. Was heißt Trippelsdorf? Wir haben hier dieses Lokal Trebelli am Holzweg. Wunderbar, tolle Aussicht. Ne? Nicht nur auf Märkten, Trippelsdorf, sondern das gesamte Vorgebirge bis hin nach Köln. Siebengebirge, wunderschön. Ein Heimatblick, könnte man sagen. Ja. Und dieser Name Trebelli, ja, das ist auch, man könnte sagen, eine Art Fantasieprodukt, aber ein gutes. Denn ein Humanist, Aegidius Gelenius, hat vor etwa 400 Jahren den Ort seinem Trippelsdorf so gedeutet. Er hat gesagt, das ist das Dorf eines gewissen Trebellius. Fertig, aus. Und es ist auch in der Tat schwer, bei dem Namen was zu sagen. Ich selbst neige jetzt als ehemaliger ausgebildeter Romanist oder immer noch Romanist dazu, das ganz anders zu sehen. Der Achim hat es ja eben sehr deutlich schon gesagt. Trippelsdorf war neben Gielsdorf im südlichen Vorgebirge der bedeutendste, vielleicht war es sogar die Nummer eins, bedeutendste Weinort im Vorgebirge. Es kann sein, dass der Name über seine alten Vorläuferformen auf ein lateinisches Fundament zurückgehen kann. Die alten Formen lauten Trevenstorp und ähnliches. Ich nenne jetzt nur diese eine Form. Und das könnte zurückgehen auf ein Intravineas, also innerhalb der Weingärten, der Weinberge gelegen. Und wenn man nicht Intra nehmen will, dann nehmen wir Transvineas, dann wäre es auch, also jenseits, innerhalb und jenseits. Die zwei Möglichkeiten könnten von den alten mittelalterlichen Formen her durchaus gegeben sein. Ich lasse das bewusst offen, das ist aber ganz schwierig. So, aber jetzt rein heimatkundlich nochmal. Der Achim und ich, wir haben vor ein paar Wochen nochmal einen wunderschönen abendlichen Spaziergang so ein bisschen durch Märkten und Trippelsdorf unternommen und da begegneten uns super freundliche Leute, so einfach auf der Straße. Ja, das ist ganz toll. Man hat Blatt gekalt, das war also wunderbar und wir kriegten Auskünfte einfach so zwischen Bürgersteig und Straße, also es war toll. Und da hat man auch mal gemerkt, wie die Leute hier im Dorf sich auch identifizieren damit. Da war zum Beispiel eine junge Dame, die sagte expressis verbis, also ich bin Trippelsdorferin. Ne? So wie der Herr Breuer sagte, ich bin eine Märtener Jung. Ne? Und wir sind hier aus dem Fürgebirge, aber jeder hat seine Ortsidentität. Und das ist hier in Märkten sehr, sehr, sehr stark ausgeprägt.
Ja, gut. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Musik und dann sprechen wir aber, was wir noch bisher noch nicht gemacht haben, auf jeden Fall über die Festtage.
Da könnte ich stundenlang zuhören.
kommen wir jetzt dazu, was es gibt, Josef Breuer, diese Festveranstaltung. Die wird ja jetzt in Kürze schon stattfinden und über 3 Tage geht das ja hier in Merten. 850 Jahr Feier, das ist ja etwas Besonderes. Und was hat die Dorfgemeinschaft alles zusammengestellt?
Ja, dann fange ich mal ganz vorne an. Ich bin vor circa 3 Jahren vom eben erwähnten Franz Levenkohl angerufen worden. Ist ja inzwischen auch schon, ich denke mal, an die Mitte 80 bis 90. Und da rief er an, Jung, du weißt doch in unserem Vorgebirgsblatt, was in 3 Jahren ist. Sag ich, ja Franz, das weiß ich. Da sagt man zwar, da wären wir 850 Jahre. Genau das wollte ich von dir wissen. Und jetzt wisst ihr, was du zu tun hast. So, das war dann im Prinzip für mich der Startpunkt. Oder für unseren Vorstand. Erstmal habe ich das meinem Vorstand dann mitgeteilt. So und so in 3 Jahren, ihr wisst es ja, wir hatten dann die 800-Jahr-Feier. Wir haben sogar noch 2 oder 3 dabei, die schon bei der 800-Jahr-Feier mit in dem damaligen historischen Festzug mit dabei waren. Die konnten sich dann auch erinnern, sag ich, sowas Ähnliches müssen wir oder machen wir in 3 Jahren auch. Dazu sind wir verpflichtet, das ist unsere Arbeit, okay? Davon gesprochen, da war das schon mal wieder eine Zeit lang abgehakt und gut, dann fängt man 2 Jahre vorher an, so, wie machen wir das, wie planen wir das? Dann wollten wir das im Juni machen, dann wollten wir es wieder anders machen und dann haben wir uns dann für den Termin nach den Ferien entschieden, Ferien 2023. Ja, und dann mussten wir dann Stück für Stück in die Detailplanung gehen. Wie machen wir das? Machen wir das ähnlich aufgrund der Vorgaben, die wir vor 50 Jahren hatten mit einem Festabend, mit Gesängen, das wollen wir doch ein bisschen anders machen. Wir sind halt eben Rheinländer und der Rheinländer, der neigt ja auch dazu, das Ganze ein bisschen lockerer zu sehen. Und dann haben wir uns dann dazu entschlossen, das vielleicht ein bisschen lockerer zu machen. Also jetzt ist dabei rumgekommen, dass wir dann zuerst mal haben wir dann auch eine Gruppe gebildet, das sind insgesamt 10 Leute, die auch sehr gut harmonieren, da hat also jeder eine Idee. Und wir wollten natürlich auch Märkten komplett mit einbinden. Schule, Kindergärten, jeder, der mitmachen will, sollte bei diesem Fest mit dabei sein. Das, denke ich mal, ist eine Grundvoraussetzung. So, daraus ist dann eine Gruppe entstanden von 10 Leuten, der Vorstand der Dorfgemeinschaft mit noch einigen anderen Mitarbeitern, die das ergänzen. Und dann haben wir dann angefangen zu planen, wir machen es über 3 Tage. Dann kam dann leider dazu, musste man ein klein wenig umplanen. Den Freitag sollte eigentlich eine andere Veranstaltung stattfinden. Dann brannte uns ja die Schützenhalle ab. Das heißt, wir hatten ein Problem. Wo stellen wir unsere Totalität 24 vor? Dann kam im Laufe der Vorplanung, Menschenskind, da bietet sich doch, wenn wir ein Zelt stehen haben, das bietet sich da an. Dann machen wir an dem Freitagabend keine Party. Dann machen wir eine Karnevalsparty und stellen während dieser Party unser Totalität 24 vor. Das wäre dann unsere 61. Totalität. Ich schlage immer dazu, voller Stolz, in Reihenfolge. Hoffentlich bleibt es auch lange so. Dann okay, das machen wir dann so. Was machen wir mit dem Festabend? Und dann kamen dann auch die Ideen, wir machen das so. Und dann ist letztendlich immer gesagt, wir klecken nicht, wir klotzen. Das gibt es nicht. Für uns, für unsere Generation ist das ein einmaliges Fest. Und das machen wir vernünftig, dass man vielleicht in 50 Jahren auch davon sprechen kann, so, das haben die damals auch gut gemacht, wir richten uns danach oder orientieren uns daran, wenn es das dann noch gibt, wie die das gemacht haben. So haben wir gesagt, okay, Festabend, wir wollen aber keinen großen Kommerz, wie das früher war, mit Geigenmusik und sowas, wir machen ein Zwischending. Wir fangen am 12. dann halt eben, ist erstmal mittags, das muss ich dazu sagen, das kam jetzt während diesen ganzen Diskussionen noch dazu. Dann hat die Schule zwischen 12 und 14 Uhr, ist ein Clown im Zelt, der dann für die Jüngeren interessant ist. Danach bauen wir das Zelt wieder um, dann wird es für den Festabend hergerichtet. Der Festabend selber fängt um 19.30 Uhr an. Da werden wir die eine oder andere Rede hören. Wir werden vielleicht sogar noch 1, 2 andere Sachen einbauen, um die Zeit bis 21 Uhr zu überbrücken. Und um 21 Uhr fängt dann der Festabend an. Da tanzt zuerst eine irische Folklore-Gruppe, die haben wir kennengelernt. Finden wir gut, geben wir der Jugend eine Chance. Dann geht's dann los mit Klaus und Willi müsste bekannt sein, dann kommt der Martin Schops, der müsste bekannt sein, dann kommt eine Gruppe Pläsier, die allerdings nicht nur 20 Minuten spielen, die spielen in Überlänge, darum haben wir hier nur Programmpunkte, 4 Programmpunkte, der 4. Programmpunkt ist dann hoffentlich auch der Höhepunkt, das sind die Paweier. Wir haben das Glück, dass einer der Musikgruppe hier in Merchten wohnt und er hat sich natürlich sehr gefreut, dass er gerade bei so einem Fest hier dann als Schlusspunkt auftreten darf. Das ist dann der Samstag, da gibt es noch Karten. Wir sind heute schon am 3. August, ich hoffe, dass die meisten Märchner sich mit Karten eingedeckt haben. Wenn nicht, meldet euch ganz schnell bei der Dorfgemeinschaft. Wir sind flexibel, wir schaffen alles. Wir sind da irgendwie schon, das kriegen wir schon hin. Dann ist dann der Sonntag geplant. Da haben wir auch lange überlegt, wie machen wir das. Und das habe ich in Hemmerich im Nachbarort mal miterleben dürfen, eine Zeltmesse. Und wir müssen ja auch sehen, das kostet ja auch alles Geld. Das Geld muss, wir wollen ja kein Geld verdienen. Das soll ja eine schwarze Null werden, dass aber alle Freude daran haben. Also fangen wir an, wie gehört sich das im Vorgebirge, mit einer Messe. Unser Pfarrer Prüm, der wirklich, bei dem möchte ich mich an der Stelle ganz besonders bedanken, ohne große Überlegung direkt zugesagt hat, 39 machen wir eine Messe. Jetzt hatten wir noch eine Zeit zwischen, na sagen wir, eine Stunde Messe. Was machen wir dazwischen? Da machen wir dann einen musikalischen Frühschoppen mit den Rohrsdorfer Musikfreunden. Die machen dann bis 13 Uhr den musikalischen Frühschoppen. Und danach dann begeben wir uns auf die Heide. Wir gehen dann einen anderen Weg als unseren Karnevalzug. Wir starten am Rüttersweg Richtung Sportplatz, gehen die Klosterstraße runter, ein Stück Kirchstraße, Bachstraße, Kapellenstraße, dann wieder Richtung Kirche. Bei gutem Wetter, wenn es jetzt nicht gerade 35 Grad wird, was wir nicht hoffen wollen, machen wir noch den Schlenker über Beethovenstraße, Wagnerstraße, Martinstraße zum Zelt. Also ich das vergesse, was sehr wichtig ist, und das finde ich eine ganz tolle Aktion von vom Förderverein der Grundschule. Die haben das ins Leben gerufen. Wir schmücken Märten, da sind wir schon voll mit dabei und basteln Wimpeln und werden die in den nächsten Tagen in Märten aufhängen. Ihr werdet es alle sehen, wir freuen uns darauf. Und dann kommen wir zum Abschluss. Dann ist zum Abschluss, das ist auch eine ganz tolle Idee, da haben also auch dann 8 Märtner sich zusammengefunden. Das soll eine Überraschung werden. Die nennen sich die Märtner Kirmesmusikanten. Die machen dann eine Stunde oder anderthalb Stunden noch ein Abschlusskonzert. Mit allen Liedern, also mit Karnevalsliedern, das muss ja ein bisschen locker werden. Und da wollen wir hoffen, dass man den Tag damit aushören kann.
Ja, wir müssen jetzt Schluss machen. Unsere Sendezeit läuft dem Ende zu. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei allen Beteiligten hier. Und das waren Dr. Horst Bursch, Heimatforscher, und sein Sohn Achim Bursch. Und dann war noch Josef Breuer da, Vorsitzender der Dorfgemeinschaft Merten. Und alle haben uns ganz viel erzählt zu Merten, was 850 Jahre die erste Namensnennung gewesen ist und in Wirklichkeit auch viel älter ist. Also eine interessante Veranstaltung, haben wir gerade gehört, und ganz viel Hintergründiges über die Geschichte von Merten. Alles Gute wünsche ich Ihnen und viel Freude bei diesen Festtagen.
Ja, viel Freude, viel Spaß.
Wünsche ich auch, jawohl. Vielen Dank.
Das wird ein gutes Fest.
Ja, okay. Ja, ich darf mich dann auch an dieser Stelle verabschieden. Mein Name ist Otto Ganser. Nach der Musik hat mein Kollege Herbert Kessler noch ein paar Infos, was es dann in 2 Wochen bei uns gibt. Ansonsten tschüss, bis zum nächsten Mal.